wir sind durchaus auf der Suche nach kleinen Muttermalen, die irgendwie ein bisschen unruhig sind oder so etwas. Und wir sind eben auch auf der Suche nach dem hellen Hautkrebs, den der Laie eigentlich regelhaft übersehen wird, wenn er nicht schon zu denen gehört, die schon mal einen hatten und deshalb sensibilisiert ist. Weil die sehen zum Teil in Anführungszeichen nach nichts aus. Ja? Da haben sie so ein bisschen glasige Perlen in der Haut, so ein bisschen rot. So eine klassische Story für so ein Basaliom ist, ich habe da an der Nase so ein Knubbelchen. Nach dem Abtrocknen in der Dusche hat das geblutet und hat es aber auch wieder aufgehört und ist wieder abgeheilt. Aber das ist mir jetzt schon wieder das dritte Mal jetzt passiert oder so. Ja, das ist so klassische Alarmstory. Spöttisch formuliert, da brauchst du als Hautarzt schon gar nicht mehr hinzugucken. Da weißt du schon aus dem, was er gerade geschildert hat, was du jetzt gleich sehen wirst.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Schön, dass ihr dabei seid. Und habt ihr eure Muttermale denn alle im Blick? Jetzt guckt der ein oder andere bestimmt auf den Arm. Vielleicht ist der Arm ja auch noch ein bisschen braun. Jetzt nach dem Sommer. Diese Folge ging ja im September online. Ja, und im Sommer, da bietet es sich an, nach draußen zu gehen. Viel draußen zu machen, im Park, im Biergarten zu sitzen, im Freibad zu planschen oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Vielleicht war der ein oder andere von euch ja auch im Urlaub. Schön am Meer, am Strand, in der Sonne. So wie jedes Jahr im Sommer. Ist ja auch schön, ne? Eure Haut findet das jetzt nicht unbedingt schön. Genauso wenig wie so Sätze, hast du dich eingeschmiert? Ach, das bisschen Sonne. Hast aber einen ganz schönen Sonnenbrand. Ach, das wird später braun. Deutschlandweit erkranken jährlich mehr als 200.000 Menschen an Hautkrebs. Heller Hautkrebs, schwarzer Hautkrebs. Wie erkennen wir den eigentlich? Was ist da der Unterschied? Und wie schnell sollte man reagieren? Fragen, die wir klären wollen. Vermutlich habt ihr euch jetzt nochmal kurz euer Muttermal angeguckt und werdet das in dieser Folge bestimmt auch noch häufiger tun, beziehungsweise ihr werdet es in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht etwas genauer beobachten, was da so auf eurer Haut los ist. Lasst euch im besten Fall auch einen Termin beim Fachmann geben zum Hautscreening, denn wenn man Hautkrebs gut erkennt, kann es frühzeitig behandelt werden und das trägt wiederum dazu bei, dass er lange gesund bleibt. Hautkrebsvorsorge ist wichtig, denn Deutschland hat ein Hautkrebsproblem. Sagt Dermatologe Dr. Uwe Schwichtenberg und ich hoffe, er hört mich jetzt auch. Hallo, grüß Sie.
Ja, hallo.
Wie sieht das aus bei Ihnen in der Praxis? Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Hautkrebs. Welche Erfahrungen machen Sie da so aktuell? Was ist da los?
Also das Stichwort Sonnenbrand ist saisonal. Das ist nicht wirklich eine Überraschung. Das Thema Hautkrebs ist, da es nicht direkt Folge ist, sondern ja dann mit entsprechend zeitlicher Verzögerung kommt, natürlich eben nicht saisonal, ist aber etwas, was uns schon ohnehin fleißig beschäftigt hat in der Vergangenheit. Und es ist definitiv Jahr für Jahr zunehmend.
Was heißt das so übersetzt? Zunehmend ist es besonders viel? Sagen Sie, ich habe am Tag so und so viele Fälle, wo ich sage, Junge, Junge, was hast du da denn gemacht? Oder?
Ja, also ich mache jetzt die Dermatologie über 20 Jahre und in der Anfangsphase hast du ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und Hautkrebs war eins davon. Und heutzutage würde ich mal behaupten, dass das Thema Hautkrebs, Hautkrebsvorsorge, Hautkrebsnachsorge und das Operative drumherum, sprich der muss weg und der muss weg, macht mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte unseres Tagesgeschäftes aus. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Ich habe bei anderer Stelle irgendwann mal schlicht und ergreifend nur noch einen Satz dazu gesagt, Deutschland hat ein Hautkrebsproblem.
Ja, und wie kommt das? Also woran liegt das? Wird das unterschätzt, die Gefahr der Sonne? Oder haben die Leute keinen Bock, sich einzuschmieren? Oder?
Also auch das gibt es natürlich gar keine Frage. Aber keineswegs muss man jetzt sagen, dass der Hautkrebs sozusagen nur die fahrlässigen Vollidioten erwischt. Ja? Also es geht um Sonnenlicht und es geht um Lebenszeit. Ja? Und wir haben auf der einen Seite natürlich zunehmende Lebenserwartung. Das heißt, wir sehen immer mehr, immer ältere Menschen, die dann auch dementsprechend immer mehr Jahre Zeit gehabt haben, sozusagen auf dieses UV-Lichtkonto ihre Haut einzuzahlen und dann eben auch in den späteren Jahren mehr Zinsen abheben, was das Ganze angeht. Und wir haben auch viele dabei natürlich, die UV-Lichtexposition zu Zeiten erworben haben, als da noch kein Hahn nach gekräht hat und wo noch überhaupt nicht man wusste, wie es sich tröstet dir dann auch immer und sagt immer, ja, ich bin in meiner Jugend auch noch mit Tiroler Nussöl auf dem Dithmarscher Deich regelmäßig gewendet worden, damit ich auch von allen Seiten gleichmäßig durch bin. Und meine Eltern waren hochgradig protektiv und haben das für eine sehr, sehr gute Idee gehalten. So haben sich die Zeiten geändert. Wer das heute noch macht, gehört übers Knie gelegt, ja?
Ja, also meinen Sie schon, dass die Leute auch das unterschätzen jetzt? oder unterschätzt haben die letzten Jahre, damit es jetzt ausbricht?
Also in Vergangenheitsform auf jeden Fall. Das ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark unterschätzt worden. Und wir haben auch jetzt immer noch einen Bevölkerungsanteil, der das hoffnungslos unterschätzt, dieses Thema. Aber ich glaube schon, dass die, wie es auf Neudeutsch so schön heißt, die Awareness dafür schon besser und größer geworden ist. Und wir sehen ja eben auch viele Patienten, die zum Hautkrebs-Screening in die Praxis kommen. Und das sind natürlich auch diejenigen, die auch zwischen den Hautkrebs-Screenings irgendwie ein bisschen mehr auf sich selber aufpassen und schon wissen, dass man eben Lichtschutz verwenden soll und ähnliches.
Aber wie gefährlich ist denn der Hautkrebs? Also ist das so, was Sie sagen, also das darfst du auf gar keinen Fall unterschätzen, weil das kann richtig böse am Ende werden?
Ja, das kann richtig böse am Ende werden, wobei wir jetzt natürlich mal so ein bisschen Butter bei die Fische geben müssen. Hautkrebs ist ja nicht Hautkrebs. Ja, wir haben mehrere zur Auswahl in unterschiedlichen Farben. Deshalb spricht man von schwarzem Hautkrebs und man sprach mal von weißem. Wir sprechen eigentlich lieber jetzt von hellem Hautkrebs, weil der helle Hautkrebs ist eben nicht weiß, sondern meistens eben hautfarben, rosig, besonders glatt glänzend oder irgendwas so in der Richtung oder schuppende Stellen. Sie gehen ganz unterschiedlich aus. Und heller Hautkrebs ist wahnsinnig häufig, aber zum Glück auch nur begrenzt gefährlich. Also den möchtest du auch nicht haben und der muss auch weg und der blutet und der macht auch gegebenenfalls Probleme. Er wächst, wie es im Lehrbuch so schön heißt, ohne Rücksicht auf anatomische Strukturen. Das heißt, wenn da das Ohr in der Nähe ist, dann wächst er halt auch da durch. Ja? Aber er macht ihm keine Metastasen beim Basaliom. Dann gibt es noch einen anderen hellen Hautkrebs, der heißt Spinaliom. Der macht zwar durchaus Metastasen, macht sie aber erst relativ spät. Ja? Und der, vor dem wir ihm am meisten Respekt haben, das ist der schwarze Hautkrebs. Der ist der seltenste von den dreien, ist aber auch auf dem zunehmenden Ast in den letzten Jahrzehnten. Und das ist definitiv etwas, der wird sehr schnell sehr gefährlich. Es gab früher mal so eine Unterscheidung in Low Risk, Medium Risk, High Risk. Und das Niedrigrisikomelanom ging in der damaligen Einteilung bis zu 0,75 mm Eindringtiefe. Also ein Melanom, das weniger als 1 mm in die Tiefe ging, war dann ein niedriges Risiko. Wenn du über 0,75 mm warst, bist du schon beim mittleren Risiko angekommen. Da sieht man schon, da geht das recht zügig voran und den möchtest du frühzeitig entdeckt haben, weil je größer die Eindringtiefe, desto größer die Chance zu metastasieren und ein metastasiertes Melanom, dann bist du in der Rubrik, hier wird es wirklich gefährlich. Ja?
Aber ich habe jetzt rausgehört, dass man schon selbst irgendwie erkennt, dass mit der Haut was nicht stimmt. Oder ist es dann eh schon zu spät, wenn ich es sozusagen selbst erkenne, dass da was wächst?
Oh, das müssen wir ganz differenziert beantworten. Ich habe gerade heute eine Patientin gehabt, die dann meinte, sie würde eigentlich kein Hautkrebs-Screening haben wollen, weil sie hätte ja nichts. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Faktoren. Es gibt zum einen Körperstellen, die man üblicherweise selber nicht in Augenschein nimmt oder nehmen kann. Ja? Versuchen Sie mal, Ihre eigene behaarte Kopfhaut zu kontrollieren. Das ist aber ein ziemliches Gehampel mit Spiegeln, damit Sie da oben irgendwas zu sehen kriegen. Ja? Und dann gibt es auch noch andere Stellen unter der Unterhose und die Fußsohle ist für manche Leute auch schon sehr mit gymnastischen Übungen verbunden, um die in Sicht zu bekommen. Also von daher, das eine ist, du brauchst eigentlich das Hautkrebs-Screening, damit jemand mal da hinguckt, wo du normalerweise nicht hinguckst. Dann als nächstes kommt dazu, dass natürlich viele Patienten bei Hautkrebs eben an den besagten schwarzen Hautkrebs denken und eigentlich nur ihre Muttermale im Blick haben bei der Gelegenheit. Und dann werden sie nervös, wenn irgend so ein Muttermal mal ein bisschen anders aussieht, was in den meisten Fällen dann sogar eine harmlose Alterswarze ist, die einem schon ab 18 zustehen kann und uns völlig kalt lässt. Also mein Lieblingsspruch dazu ist, hat noch keiner so viel Leben gerettet wie eine Alterswarze, weil die Leute dann deshalb in die Praxis kommen und dann sagst du, ja gut, das Ding ist harmlos, aber wir gucken uns jetzt auch mal den Rest an, ja, und dann findest du eigentlich die Dinge, auf die der Laie selber weniger guckt. Uns interessieren gar nicht so diese wahnsinnig großen Befunde, ja, wir sind durchaus auf der Suche nach kleinen Muttermalen, die irgendwie ein bisschen unruhig sind oder so etwas, und wir sind eben auch auf der Suche nach dem hellen Hautkrebs, den der Laie eigentlich regelhaft übersehen wird, wenn er nicht schon zu denen gehört, die schon mal einen hatten und deshalb sensibilisiert ist, weil die sehen zum Teil in Anführungszeichen nach nix aus, ja, da haben sie so ein bisschen glasige Perlen in der Haut, so ein bisschen rot. So eine klassische Story für so ein Basaliom ist, ich habe da an der Nase so ein Knubbelchen und nach dem Abtrocknen nach der Dusche hat das geblutet und hat es aber auch wieder aufgehört und ist wieder abgeheilt, aber das ist mir jetzt schon wieder das dritte Mal jetzt passiert oder so. Ja, das ist so klassische Alarmstory. Spöttisch formuliert, da brauchst du als Hautarzt schon gar nicht mehr hinzugucken, da weißt du schon aus dem, was er gerade geschildert hat, was du jetzt gleich sehen wirst. Ja. Und manche Hautkrebssorten sehen aus wie ein Ekzem her, also ein bisschen rot, trocken, juckend, schuppend, scharf begrenzt, das ist auch nichts, was den Laien wirklich nervös machen wird. Ja? Also von daher die Eigeninspektion, ja, unbedingt wichtig, insbesondere eben für den schwarzen Hautkrebs, aber nicht ausreichend verlässlich. Ja? Und wenn wir eben kurz bei der Gelegenheit mal anbringen, worauf soll ich als Laie denn gucken, wenn ich so ein Muttermal vor mir habe, ob der mich nun nervös machen kann, soll, darf oder ob der harmlos ist, dann gibt es diese sogenannte ABCD-Regelung. Ja? Da steht das A für Asymmetrie. Das heißt, ein schönes Muttermal hat möglichst viele Symmetrieachsen. Das heißt, das perfekte Muttermal ist einfarbig, rund, kreisrund, da kannst du mathematisch gesehen unendlich viele Symmetrieachsen durchlegen. Das ist die maximale Zahl sozusagen. Ja? Und je unruhiger das Ding ist, je mehr das irgendwo so einen Ausläufer hat oder so etwas, desto eher ist das nicht so fein. Dann B steht für Begrenzung, im Englischen Border. Das heißt, die müssen einen klaren Rand haben. Wenn ich bei einem Muttermal nicht erkennen kann, wo das Ding eigentlich zu Ende ist, weil das so langsam in der Haut verdämmert, definitiv kein gutes Zeichen. Ja? Und C steht für Color. Das hatten wir eben schon, weil die Symmetrieachse kriegst du auch nur zustande, wenn das Ding gleichmäßig pigmentiert ist. Und ein interessantes, buntes Bild beim Muttermalen ist definitiv nicht erwünscht. Ja. So, und D hat man früher mal den Durchmesser genommen und hat gesagt, ja, wenn denn über 5 mm, das finde ich, geht eigentlich in die völlig falsche Richtung, weil wir suchen gerade ja die Kleinen, die im Anfang begriffen sind, da können wir am meisten Gutes tun, wenn wir die finden. Ein Melanom von 3,5 cm Durchmesser, blutend etc., das ist dann... Da sagt man sich dann, das hätte man schon vielleicht etwas früher entdecken wollen. Ja? Ich finde bei D eigentlich viel besser Dynamik. Ja? Größer werden, kleiner werden, heller werden, dunkler werden, was auch immer sich an einem Muttermal tut, ist bis zum Beweis des Gegenteils erstmal interessant. Mit ein bisschen Glück ist es besagte langweilige Alterswarze, dann ist okay, dann muss ich da nichts unternehmen. Aber das, bitteschön, gehen Sie zu Ihrem Hautarzt oder Ihrer Hautärztin, einmal kurz drauf gucken lassen, beruhigen lassen und fertig.
Ja, ich glaube, jetzt während Sie das schon gesagt haben, sind die Leute alle schon zumindest am Oberarm einmal am gucken, ob sie da nicht irgendwas genau. haben.
Ob da nicht doch irgendwo was ist, ne? Genau. Man hat übrigens zu dieser ABCD-Regelung später noch das E mit hinzugefügt für Erhabenheit oder Entwicklung. Ja, also wer bei D nicht wie ich die Dynamik nimmt, sondern da den Durchmesser stehen lässt, der nimmt dann das E für Entwicklung, das Ding verändert sich, ja. Oder eben dafür, dass nachträglich etwas Erhabenes reinkommt. Wenn Sie ein Muttermal haben, das lange, lange Zeit flach da in der Gegend rumlag und jetzt auf einmal haben sie ein kleines Knubbelchen in der Mitte, das sie tasten können, ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass sich irgendjemand in diesem Muttermal etwas Neues überlegt hat. Und das ist selten ein Vernünftiger. Ja? Das ist oftmals der, den wir da nicht haben wollen, der da auf neue und meistens dumme Ideen kommt.
Und dass Sie jetzt so viele Hautkrebsfälle haben oder dass es so stark zugenommen hat, sagen Sie jetzt, liegt jetzt daran, weil das alles die Fälle aus der Vergangenheit sind, wo man sich irgendwie mit Öl eingeschmiert hat, weil man schön knusprig werden wollte?
Genau, also bei dem hellen Hautkrebs geht es um die kumulative UV-Lichtdosis, heißt das so schön. Sprich, was du insgesamt übers Leben angesammelt hast. Das sind dementsprechend klassischerweise Patienten, die schon ein bisschen älter sind, die schon ein bisschen Jahre auf dem Puckel haben. Wobei, Vorsicht, das kann auch mit Mitte 30 schon losgehen, das ganze Thema. Ja, oder das kann auch noch früher, aber da fängt es schon an, interessanter zu werden. Aber es sind halt auch viele 70-, 80-Jährige, die dann eben tatsächlich diese Historie hinter sich haben, dass sie UV-Licht Exposition haben zu Zeiten, wo man noch nicht dran gedacht hat. Und fürs Melanom, da geht es mehr um intensive Sonnenereignisse, sprich um Sonnenbrände. Es gibt diese berühmte Hamburger Kinderstudie uralt, wo man dann gefragt hat, okay, wie oft wart ihr im Süden? Das hat man auf die X-Achse gepackt, der Grafik. Und wie oft hattest du einen Sonnenbrand? Das hat man auf die Y-Achse der Grafik gepackt. Und welche Überraschung, die Linie mit den Melanomen geht dann einmal diagonal nach oben. Das heißt, je mehr Sonnenbrände, je mehr Urlaube im Süden, desto mehr Melanome. Ja? Das sind also die Auslöser, die starken Sonnenlichtereignisse der Vergangenheit und eben da explizit der jugendlichen, jungen Erwachsenen-Vergangenheit. Da zahlst du ein und das ist die Quittung, die du bekommst. Und deshalb erwischt es beim schwarzen Hautkrebs auch durchaus die jüngeren Kandidaten. So, und dann muss man natürlich auch dazu sagen, wir reden jetzt immer, wenn wir von dieser Sonnenlichtexposition, all den Dingen, wir reden ja in statistischen Dimensionen. Ja, das heißt also, ja, das erhöht dein Risiko. Aber das ist wie bei dem Nichtraucher, der sein Bronchialkarzinom kriegen kann. Der ist nicht das Gegenargument dafür, dass Rauchen Bronchialkarzinom verursacht. Natürlich tut es das, ja. Aber es ist eben so, dass je mehr, desto höher das Risiko. Also es gibt auch natürlich Melanompatienten, die haben sich geradezu vorbildlich verhalten. Die haben schlicht und ergreifend dann nur Pech. Auch das gibt es.
Aber ich kann ja schon festhalten, wenn ich jetzt jedes Mal rausgehe und mich nicht einschmiere und immer wieder einen Sonnenbrand kriege, dann bin ich sozusagen dann gut dabei.
Dann haben Sie Ihr Risiko durch Ihr Verhalten selber zusätzlich erhöht. Und das wäre definitiv entbehrlich gewesen. Also meine ganz allgemeine Sonnenlichtempfehlung lautet, verzichten Sie auf jegliche UV-Lichtexposition, die nicht mit Lebensqualitätsgewinn verbunden ist. Ja? Wenn man das schon mal einfach so ein bisschen verinnerlicht hat. Es geht ja nicht darum, dass wir uns alle in Zukunft im Keller verkriechen. Das ist ja weder wünschenswert noch umsetzbar. Aber wir machen ja diverse Dinge, wo man sich sagt, das hätte ich genauso gut auch anders machen können. Und wenn man allein daran schon denkt, dann ist man ja schon ein ganzes Stückchen weiter.
Ja, ich habe das so in meinem persönlichen Umfeld, so Altersklasse 50 plus, so gesehen, dass immer mehr mit dem Pflaster auf der Stirn hier im Ausschnitt, sage ich mal, rumliefen und sagen, ja. Oh, was hast du denn gemacht? Ja, da war Hautkrebs, haben sie weggeschnitten.
So mit Mitte 30 kannst du so, da geht die Kurve so langsam hoch, ja, und die 50er, die sind dann schon richtig gut dabei, gar keine Frage. Aber genau den muss man jetzt natürlich sagen, ne? Also wenn sie jetzt mit Anfang 50 den ersten oder zweiten hellen Hautkrebs jetzt produziert haben, dann haben sie also in diesen 50 Jahren so viel aufs Konto eingezahlt, dass das entsprechend diese Zinsen abgeworfen hat. Und wenn sie das Ding jetzt auf der Stirn rechts hatten, ja, ihre linke Stirn ist nicht jünger als die rechte Stirn und die war auch mit im Urlaub, ja. So, das heißt also, die hat das gleiche Risikoprofil wie die Stelle, bei der es schon gereicht hat. Sie müssen jetzt nur noch lange genug auf Erden wandeln, dann wird an irgendeiner vergleichbar sonnenexponierten Stelle mit ziemlicher Sicherheit auch noch irgendwann was kommen.
Ja? Aber das würde ja bedeuten, dass ich ja so oder so dann immer irgendwie Hautkrebs kriege, oder? Wenn Sie sagen, man muss es nur so lange wie möglich einzahlen.
Nein, das ist jetzt keineswegs der Fall. Aber je älter Sie werden, desto mehr haben Sie natürlich an UV-lichte Exposition. Das heißt, umso größer wird Ihr Risiko. Und wenn Sie in jungen Jahren schon bewiesen haben, dass Sie bis dahin schon so viel UV-lichte Exposition hatten, dass es gereicht hat, dann dürfen Sie natürlich davon ausgehen, dass das auch in der ferneren und weiteren Zukunft jetzt weitergehen wird. Und es ist umso mehr ein Appell, dann jetzt nicht unnütz weiter auf besagtes Konto einzuzahlen.
Ja, kommt aber auch, wie gesagt, ein Pächter auch dazu, ne? Kann ja auch einfach sein, hast alles
natürlich
richtig gemacht und dann.
Das wäre jetzt absolut unfair, wäre es jetzt jedem Hautkrebspatienten zu sagen, Edge-Patch, da hast du aber jetzt selber Schuld gehabt, ja? Das ist absolut falsch.
Okay. Ja, und dann sagen Sie jetzt noch ein Basic-Thema, also nämlich so ein Creme, Milch, Gel, da gibt's ja auch verschiedene Sachen. Ist das eigentlich völlig egal, sondern kommt drauf an, was man für ein Hauttyp ist, oder?
Ja, genau. Also allein dafür können wir jetzt nochmal einen Podcast von einer halben Stunde alleine machen. Aber die Main-Message ist, also erstens, sieh zu, dass der Lichtschutzfaktor hoch genug ist. Ja? Also die Zeiten, die ich noch kennengelernt habe mit Lichtschutzfaktor 4 oder Lichtschutzfaktor 6, das ist vielleicht als Tagescreme zur Daueranwendung, was heutzutage schon viele Menschen machen, in Ordnung, aber nicht als Lichtschutzpräparat. Ne? Da reden wir von 2030 für Schlechtwetter in Norddeutschland und wir reden von Lichtschutzfaktor 50 plus für den Mittelmeerurlaub, Segeln, Skifahren, was weiß ich nicht alles für richtige UV-Lichtexpositionen. Ja? Und dann Ihre Frage, was ist jetzt mit Creme, was ist jetzt mit Gel und so weiter, da kommt es auf Ihren Hauttyp an. Ja? Also sind Sie ein Neurodermitis-Patient mit knochentrockener Haut, dann möchten Sie natürlich gerne eine Sonnencreme haben. Da darf ein bisschen Saft drin sein, das darf wirklich auch zur Hautpflege, zum Fetten geeignet sein. Wenn Sie einen Hauttyp haben wie ich selber, der eher zum talgdrüsenreichen Typ gehört, ja, diese Haut hier, die fettet sich mehr als genug selber ein, da wird man als Lichtschutzpräparat dann etwas eher Wasserhaltiges verwenden. Gele sind manchmal so ein bisschen babsig, muss man mal ausprobieren, ob man diese Textur mag oder man, dann gibt es aber Cremegele, es gibt Sprays. Ja. Patienten, die zum Beispiel Rosacea haben, wird der ein oder andere Zuhörer vielleicht gehört haben, dass er die Diagnose hat, die müssen ganz, ganz besonders aufpassen, was für eine Grundlage sie wählen. Sonst haben sie zwar verantwortungsvoll sich vor dem Hautkrebs geschützt, aber dafür ihre Rosacea als nächstes angeheizt. Die müssen extrem wasserhaltige Dinge wählen. Nächster goldener Satz sozusagen, textiler Lichtschutz ist der beste Lichtschutz. Ja? Also am besten behältst du das T-Shirt an. Gerade für Kinder am Strand oder so. Ich finde diese Surferhemden total klasse. Ja? So eng anliegende Hemden, die gerne nass werden dürfen, die in no time wieder trocken sind. Perfekt. Ja? Damit kannst du dir da wunderbar Sandburgen bauen lassen und musst nicht ständig nachcremen und hast dann so ein Kind, das aussieht, als wäre es paniert worden. Ja? Und selbstverständlich Kopfbedeckung. Ja? Gerade bei ihrer Generation 50. Ja? Die haben schon seit 30 Jahren keine Haare mehr auf dem Kopf, haben es aber natürlich mit 50 immer noch nicht so richtig gemacht. gemerkt, und wundern sich, dass sie jedes Mal oben im Bereich, wo eigentlich Haare hingehören, in die Geheimratsecken oder was weiß ich, sich einen Sonnenbrand holen. Das sind die Kandidaten, die du mit 50, 60, 70 dann mit hellem Hautkrebs der Kopfhaut hier in der Praxis siehst, und die kommen zum Teil dann vierteljährlich, weil sie immer wieder irgendeinen neuen haben. Also, großer Appell, Jungs, wenn die Haare weniger werden, gehört die Mütze auf den Kopf, ja? Dann können Sie Verhaltensprävention betreiben. Ja? Also, wann gehe ich raus? Ja? Gucken Sie mal, wie viele Einheimische Sie in Süditalien um 13 Uhr auf dem Marktplatz treffen. Surprise, surprise, ja? Da sind nur Deutsche. Ja? Also, die Mittagshitze meiden. Ja? Da gibt es keinen Grund dafür, da draußen zu sein. Gewöhnen sich eine Siesta an, wenn Sie im Sommerurlaub sind, und gehen Sie lieber um 17 Uhr wieder raus.
Ja, diese UV-Shirts für Kinder machen wir auch zu Hause. Ist vor allen Dingen super, weil meistens haben die ja keinen Bock, sich einschmieren zu lassen. Dementsprechend kann man es dann kurz und knapp mit dem T-Shirt, machst du Gesicht noch, Hände, Füße, und dann ist aber auch gut sozusagen.
Ist man schneller damit fertig, genau, weil spätestens nach einer Minute eincremen, fangen die an, mit den Beinen rumzutribbeln, weil sie endlich wegfallen.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Screening ist ja das andere, dass ich dann keinen aktiven, sondern sozusagen einen Nachschutz einbaue, um zu gucken, ob denn alles soweit in Ordnung ist, um es rechtzeitig zu erkennen, weil wenn ich es nicht tue, dann ist schlecht. Und wie viel Zeit bleibt mir dann noch, wenn es nicht gesehen wird?
Ja, das ist wie so oft bei solchen Fragen natürlich nicht mit einem klaren Cut zu beantworten, nach der Devise, nach 6 Monaten ist dann alles zu spät oder was weiß ich, ganz im Gegenteil. Aber also wir empfehlen seitens des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen seit weit über 20 Jahren jetzt mittlerweile schon das jährliche Hautkrebs-Screening für den Durchschnittsdeutschen, Klammer auf, Erwachsenen, Klammer zu. Ja. Und wir können uns darüber streiten, ab wann ich jetzt den Menschen als erwachsen bezeichne, ob ich nur mit 16, mit 18, mit 21 anfange. Aber dann irgendwann ist das ohne Zweifel, und dann würden wir jährliches Hautkrebs-Screening empfehlen. So, dann kommen wir in den Bereich dessen, was sagt dann jetzt meine Krankenkasse dazu? Und dann gibt es das sogenannte gesetzliche Hautkrebs-Screening. Das beginnt mit 35. So, bei 35 muss man sagen, ja, die meisten 35-Jährigen sind schon etwas länger erwachsen, ja. Also klares Plädoyer, das gesetzliche Hautkrebs-Screening, das mit 35 beginnt, fängt zu spät an. Macht es früher. Also alle 2 Jahre ist ab 35 das gesetzliche Hautkrebs-Screening, und auch hier würden wir sagen, 2 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, in der Zeit passiert doch relativ viel. Wir würden es halt jährlich empfehlen. Das grundsätzliche Melanom in locker circa 8 bis 12 Wochen entstehen und richtig sich entwickeln kann, ist klar. Aber wir alle haben natürlich auch noch irgendwie andere Pläne mit unserem Leben und unseren Tagen, als nun regelmäßig beim Dermatologen im Wartezimmer zu sitzen. So attraktiv ist es da meistens dann auch wieder nicht. Und ich denke, mit einmal jährlich, da bist du schon wirklich gut dabei. Guter Rhythmus.
Ja, an der Stelle können wir sagen, dass Versicherte der Heimatkrankenkasse ab 18 jährlich zur Hautkrebsfrüherkennung gehen können. Also grundsätzlich könnt ihr das natürlich immer tun. Aber der Unterschied ist, dass euch, wenn ihr bei der Heimatkrankenkasse versichert seid, die euch finanziell bezuschusst. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich mache jetzt gar nichts, also ich gehe auch nicht zum Screening. Wie schnell entwickelt sich das denn? Also wie schnell wächst das denn dann, bis es dann irgendwann so schlimm ist, dass ich dann vielleicht nicht mehr aufstehe? Also kann ich von Hautkrebs in kürzester Zeit sterben?
Ja, können Sie. Also in dem Moment, wo das Melanom, wo der schwarze Hautkrebs metastasiert, da nimmt er Strukturen ins Visier, die sie für ihr Überleben brauchen, und dann geht es in der Tat daran zu versterben, und dann gehört er wirklich in die obere Liga der Krebsvarianten, die wirklich lebensbedrohlich sein können. Wobei man sagen muss, ich bin groß geworden in einer Zeit als Dermatologe, in der wir fast überhaupt nichts an der Hand hatten zur Therapie fürs metastasierte Melanom, und da hat sich glücklicherweise auch gewaltig viel gewandelt. Wir haben also heute auch für diese Klientel von Patienten, bei denen das Kind sozusagen schon im Brunnen ist, wo wir also ein metastasiertes Melanom vor uns haben, haben wir immer noch hervorragende Therapieoptionen und können heutzutage noch ordentlich das Ruder rumreißen. Das ist jetzt auch nicht sofort das Todesurteil. Ja?
Aber was heißt denn, welchen Zeitraum reden wir jetzt beim Schwarzen? Ist das dann innerhalb, kann das innerhalb von einem Jahr dann 2?
Ja. Ja, also ein unbehandeltes, metastasiertes Melanom, wenn es richtig blöd läuft, dann kann das in der Tat in einem Zeitraum von 1 Jahr oder so fatal werden, das Ganze, ja.
War schon krass.
Das ist schon ein echter Schweinepriester, das mit anderem. Also das muss man schon sagen. Das ist ein wirklich unangenehmes Ding. Und von daher, also wir haben, wenn wir über das Hautkrebs-Screening reden, haben wir immer zwei Sachen im Auge. Ja, zum einen den, vor dem wir am meisten Respekt haben, das ist das, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, den schwarzen Hautkrebs, und zum anderen diejenigen, die so wahnsinnig häufig sind, weil auch da, die möchtest du frühzeitig entdeckt haben, weil je früher du ihn entdeckt hast, umso kleiner ist er, desto kleiner ist die Narbe. Oftmals sind die Dinger im Gesicht. Das ist jetzt auch nicht so, ob das eine 1,5 Zentimeter oder eine 4,5 Zentimeter Narbe ist, das macht dann irgendwie auch schon wieder einen Unterschied aus, und da hat man durchaus auch, dass man sich sagt, es wäre auch schön gewesen, wenn ich das etwas früher gewusst hätte, dann hätte man das vielleicht kleiner halten können, das Ganze.
Mhm. Das heißt, beim Schwarzen, ist das beim Hellen auch so dramatisch schlimm?
Nein. Also ein heller Hautkrebs, also erstens, der helle Hautkrebs ist eine Gruppe von ganz vielen. Wenn wir uns erstmal darauf beschränken, dass wir nur zwei davon ins Auge fassen, weil die anderen werden dann immer seltener, dann haben wir sehr, sehr häufig das Basaliom. Das ist derjenige, der auch gar keine Metastasen macht. Klammer auf, eigentlich Klammer zu. In der Medizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Natürlich gibt es auch davon ein metastasierendes, aber das ist dann eine Rarität. Und das ist der einfach nur lustig immer weiter wächst. Und das ist der, den du weghaben willst, damit er nicht dort vor Ort, wo er gerade wächst, immer mehr Schaden anrichtet und du nachher da irgendwelche Riesennarben produzieren musst, damit jetzt endlich mal Schluss ist mit Blutnässen und so weiter. Und dann gibt es eine Nummer weniger häufig, das Spinaliom, der richtig fest an der Sonnenlichtexposition hängt. Das ist der so richtig dieses mit der kumulativen UV-Lichtdosis hat. Das heißt, je mehr aufs Konto eingezahlt, desto mehr Zinsen. Das gilt für den in ganz, ganz besonderem Maße. Und der kann auch grundsätzlich metastasieren, daran versterben auch Menschen. Aber das tut er relativ spät. Das heißt, also da habe ich eine gute Chance, den rechtzeitig rauszuschneiden, wenn ich ein bisschen auf mich aufpasse. Und da muss man auch sagen, da wird es kritisch nachher für Menschen im sehr, sehr hohen Lebensalter. Die haben bei Spinaliom mal Verläufe, die dann eben auch fatal enden. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einem schwarzen Hautkrebs, der wirklich sehr, 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 sehr schnell unangenehm werden kann.
Aber Therapie ist, so habe ich es jetzt rausgehört, wegschneiden, wegschneiden, wegschneiden.
Ja, nee, ganz so jetzt auch nicht. Es beginnt mit Wegschneiden, ja. Und dann, je nachdem, von welchem, von denen wir jetzt reden und in welchem Stadium er denn gerade ist, gibt es gegebenenfalls auch Zusatz noch medikamentöse Therapien, mit denen ich dafür Sorge tragen kann, dass es eben doch nicht zur Metastasierung kommt oder die Metastasierung wieder rückläufig ist. Beim schwarzen Hautkrebs, auch beim hellen Hautkrebs, beim Spinaliom gibt es so etwas. Da wird es alles ein bisschen schwieriger. Und beim Basaliom, für denjenigen, der davon ganz, ganz viele und ganz, ganz häufig und ganz große bekommt, gibt es auch mittlerweile medikamentöse Optionen nochmal zusätzlich.
Oder wie sieht die Erfolgswahrscheinlichkeit aus? Also komme ich da, wenn es früh erkannt wird, auch gut bei weg?
Also diese Frage ist natürlich wahnsinnig komplex zu beantworten in Abhängigkeit davon, wo du jetzt gerade bist. Lass es uns auf die ganz simple allgemeine Formel runterbrechen. Wenn du es rechtzeitig erkannt hast, dann ist das Ganze ein Schnitt und hinterher eine Narbe und alles ist gut. Ja, ne? Also entdeckt, bevor das Ding Absiedlungen gemacht hat, bedeutet, außer der Narbe ist nichts gewesen bei der Geschichte. Du machst noch eine Nachsorge, guckst nach, weil man dem Braten ja nie traut, dass auch wirklich nichts kommt. Aber im Normalfall darfst du dann davon ausgehen, welches weg.
Ja, ist ja auch vom Gefühl her, ist ja ein Unterschied, ob man es, ja, ich sag mal, wegschmiert mit einer Creme, geht ja jetzt nicht, aber ich finde, wegschneiden ist immer für den Kopf noch so, es ist jetzt erstmal weg von meiner Haut, so ungefähr, ne?
Ja, wegschmieren mit einer Creme geht ja, ja. Muss ich korrigieren. Nein. Selbst das geht, ja?
Nein, auch ach so, das, ehrlich?
Ja, deshalb muss ich eingreifen hier, ja? Weil für diverse von diesen Hautkrebssorten aus dem hellen Hautkrebsbereich gibt es unterschiedliche Cremes, mit denen sie diese Tumorzellen töten können. Das geht, weil die sind relativ oberflächlich zum Teil, diese Krebssorten, die kannst du von außen erreichen. Wir reden jetzt nicht von irgendeiner Pflegecreme eines Discounters, mit der du das schaffen kannst, sondern es ist eine therapeutische Creme, das sind Immune Response Modifier, wie das so schön heißt dann oder so, das heißt also sozusagen Stoffe, die unserem Abwehrsystem signalisieren, du, also hier in dieser Gegend musst du mal gucken, da ist irgendwas nicht so richtig in Ordnung, pass mal hier auf, ja. Und dann schmeißt er alle Truppen ins Rennen, um dort entsprechend das zu bekämpfen, was dann eben auch dazu führt, dass durch diese Therapie, das dann oft dort an dieser Stelle richtig rot und giftig und nässend wird und so weiter. Und in diesem Feuer verbrennt dann sozusagen diese Hautkrebssorte. Es gibt auch noch Therapien mit Licht. Das heißt, dass du machst erst eine Creme drauf, die lichtempfindlich macht. weil du weißt, Zellen, die sich schnell teilen, und das sind gerade die Bösewichte, ja, die lagern das natürlich dann mehr ein, weil die ja mehr Chance haben, das einzubauen im Rahmen dieses Teilungsvorganges. So, und wenn die dann lange genug Gelegenheit gehabt haben, diesen lichtempfindlich machenden Stoff einzubauen, dann bist du so niederträchtig und brennst da einmal richtig schön mit einer kräftigen Lichtquelle drauf. Und alle, die diesen lichtempfindlich machenden Stoff eingebaut haben, die platzen dabei und gehen kaputt. Ja? Und die anderen, die gesunden Zellen, die haben nicht so viel eingebaut, die überstehen das Ganze gut. Und dann geht dadurch das kaputt. Also von daher, wir können auch noch Alternativen ins Rennen führen dabei. Und deshalb ist das so enorm schwierig, immer wenn man von Hautkrebs spricht. Ja? Weil Hautkrebs ist erstmal, das ist ein Kapitel von, ich weiß nicht, 250 Seiten im dermatologischen Lehrbuch. Ja? Da kommen unendlich viele Aufzählungen, was es davon gibt. Und für jeden gilt ein bisschen was anderes, was geht und was nicht geht und wie sehr mich das Ganze beeindrucken muss. Und deshalb haben wir es eben ja schon nur so auf diese drei da beschränkt. Also das geht unendlich so weiter.
Unendlich so weiter. Ich weiß nicht, ob das beim Screening auch so ist, aber da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch so ein Auflichtmikroskop, was man irgendwie beim Screening verwenden kann.
Also das nennt sich Dermatoskop. Das ist ein Auflichtmikroskop. Ja. Und als Dermatologe würdest du ein Screening ohne so ein Dermatoskop eigentlich nicht machen wollen. Ja. Also das ist basic. Das Ding habe ich den ganzen Tag in der Hand oder in der Hosentasche, damit ich es gleich wieder in der Hand habe. Das gehört dazu. Also ein Hautkrebs-Screening, wie es ursprünglich mal angelegt worden ist, ohne Dermatoskop, würde ein Dermatologe nicht machen wollen. Ja, deshalb haben wir lange, lange dafür gekämpft, dass das bitte da reinkommt. Und heutzutage ist es optional mit da drin sozusagen. Es gehört nicht zum Leistungsumfang. Es muss nicht unbedingt gemacht werden. Aber wie gesagt, als Hautarzt würdest du nicht auf die Idee kommen, ein Hautkrebs-Screening ohne Auflicht-Dermatoskop zu machen.
Ja, ich komme jetzt auf dieses Auflichtmikroskop, weil das wiederum auch eine Zusatzleistung der Heimatkrankenkasse ist. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn das doch so toll ist, dann ja, was machen denn dann die anderen? Also
ja, also das ist eben das gesetzliche Hautkrebs-Screening hat diese Auflicht-Dermatoskopie eben nicht zwingend mit dabei. Ja? Und von daher ist es schon richtig, dass sie sagen, also pass auf, wir sagen das ganz explizit. Ja? Bei uns gehört das mit dazu. Finde ich doch klasse.
Okay, also es macht ja dann schon einen qualitativen Unterschied, ob man das jetzt benutzt oder nicht. Das habe ich ja jetzt schon gehört, weil sonst kommt man nicht so tief rein oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Sie sehen im Dermatoskop, sehen Sie, woraus das, was uns beiden mit bloßem Auge einfach nur als braun erscheint, wirklich besteht. Ist das braune Punkte? Ist das braune Schollen? Ist das braunes Netz? Wenn es ein Netz ist, ist dieses Netz regelmäßig oder wird es an irgendeiner Stelle durchbrochen, was nie ein gutes Zeichen ist, ja? So, das sind so die Kriterien, um die es bei der ganzen Geschichte geht. Und ja, das erhöht definitiv die Aussagekraft der Untersuchung. Komma. Setzt natürlich voraus, dass derjenige, der durch dieses Dermatoskop hindurchschaut, auch weiß, was er da sieht. Ja? Also nur so ein Gerät in die Hand nehmen, ist noch nicht die Lösung. Man muss damit auch umgehen können.
Ja, und dann sind wir beim Stichwort ja auch künstliche Intelligenz. War ja auch eine Zeit lang mal in den Schlagzeilen, dass jetzt irgendwie die KI checken soll, ob das alles gut ist. Meinung dazu?
Das wird kommen. Das ist auch im Grunde genommen schon weitgehend da. Also wenn wir beiden uns über ein einzelnes Muttermal unterhalten und sagen, okay, und jetzt nehmen wir Kollege Computer hinzu, geben dem dieses Bild und sagen ihm schon mal von vornherein, ich habe schon mal geguckt, ich finde, das ist ein aufregendes Muttermal. So diese Prätestwahrscheinlichkeit schon mal entsprechend hochfahren auf diese Art und Weise. Dann ist die Computerauswertung definitiv mindestens genauso gut wie ein erfahrener Dermatologe. Zum Teil verlierst du als Dermatologe gegen solche Systeme dann. Ja? Aber das setzt voraus, erstens, du musst ihm schon mal gesagt haben, wir sind in dieser Liga Muttermal. Sonst schmeißt er auch alle möglichen Dinge raus, die halt einfach gar nicht dazugehören, weil er sagt, es sieht merkwürdig aus. Ja, es sieht natürlich merkwürdig aus, weil es gar kein Muttermal ist, ja? So, sondern eben eine seborrheische Warze, Alterswarze, Blutschwämmchen, was weiß ich nicht alles, ja? Das wird noch dauern, bis sie die Bilder auch alle in ihrer Datenbank haben, dass er die selber schon von vornherein rausschmeißt. Und dann kommen wir natürlich zum Thema Tempo, ja? Wenn Sie da 250, 280 Muttermale am Körper haben, dann ist der gewiefte Dermatologe trotzdem in etwa 10 Minuten oder so mit Ihnen durch. durch, weil das für ihn simple Mustererkennung ist. Einmal kurz drauf gucken und sagen, nee, kenne ich, langweilig. Spannend wird es dann, wenn er an irgendeinem hängen bleibt und dann denkt er länger nach. Und das wäre der Moment, wo Sie einen Computer hinzuziehen können. Wenn Sie versuchen würden, alle diese Muttermale durch den Computer durchzunüdeln, dann brauchen Sie viel Rechenkapazität und trotzdem auch noch viel Zeit. Ja, das ist, klappt noch nicht. Was es aber jetzt auch schon mittlerweile gibt, sind solche Systeme für Übersichtsaufnahmen. Das stellst du dich davor, die Kamera macht klick, klick, klick und dann sind alle Muttermale fotografiert. Alle Muttermale, die dieses System in dem Moment sehen kann. Ja, also es gibt natürlich Körperstellen hinter den Ohren, Haare, Achselhöhle, was weiß ich nicht alles, die du jetzt nicht mit drauf hast, aber die Stellen, die du gut abbilden kannst, hast du damit jetzt fotografiert. Dann kann man da auch eine KI drüber laufen lassen, die dann sagt, ich weiß nicht, der da rechts oben an der Schulter sieht aber doch irgendwie ein bisschen interessant aus. Gib mir davon nochmal ein Detailfoto. Dann machst du davon ein Detailfoto, lässt das nochmal auswerten. Relativ viel Aufwand, dementsprechend auch eine kostenträchtige Untersuchung. Und es ist eine sehr gute Ergänzung. Es ersetzt aber nicht, dass irgendjemand Menschliches dann doch noch einmal über die gesamte Haut drüber geguckt hat für all die Stellen, die die KI dann hat noch nicht richtig sehen können und so weiter. Das heißt, das ist nicht der Ersatz, es ist nicht die Vision, die ich irgendwann mal meinen Patienten erzählt habe, dass das irgendwann mal so weit ist, wenn du morgens in die Dusche gehst, sagt dir die Dusche, stopp, dein jährliches Hautkrebs-Screening ist dran, einmal Arme hoch, einmal rechts rum, einmal links rum, klick, klick, klick und abends, wenn du nach Hause kommst, sagt dir dein Hauscomputersystem, ich habe schon mal einen OP-Termin für dich ausgemacht, weil das Ding an der Schulter rechts muss weg, ja. Das ist definitiv noch Zukunftsmusik.
Ja, von daher ist es ja schön, dass Sie den Job haben und die Menschen da vor Ort bei sich gut versorgen. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, einen Arzt, einen Ansprechpartner zu haben. Ne?
Ja, von das daher, ist richtig. Das ist ja auch durchaus schwieriger geworden, leider.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir die Basics erklären konnten und dass der ein oder andere jetzt vielleicht mehr zum Screening geht und sagt, ah, ich guck doch nochmal, ob das nicht was ist. Ja.
Das wäre natürlich ein wunderbares Ergebnis für unsere heutige Arbeit hier, Herr Deichler.
Super. Ich danke Ihnen.
Herr Deichler. Tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.